Werfung. Es gibt ja kaum ein Wort, was negativer klingt. Da gibt es diese Person A und die unterwirft sich Person B und gibt sich komplett in die Entscheidungsgewalt von der Person B. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie es euch geht, aber bei mir tauchen da ganz schnell so Bilder von einem Krieg auf oder von einem Kampf. Bilder, die nicht schön sind. Bilder, in denen zum Beispiel ein Mann seinen Fuß auf dem Kopf eines anderen stellt und den so besiegt hat. Denn Unterwerfung hat auch immer was mit Macht zu tun. Mit Aufgeben, mit Kapitulation und mit dem Eingestehen der eigenen Schwäche. Und ihr seht, das Thema heute wird so richtig schön und erbaulich und erquicklich und tröstend. Aber mal im Ernst, ich hoffe, dass genau das heute passiert. Dass wir eine Dankbarkeit und eine Freude erleben dürfen für die Freiheit und für die Sicherheit, die uns Jesus gibt. Also fangen wir an, los geht's. Wie kommt man auf so ein Thema Unterwerfung? Wahrscheinlich, weil es so die Grundgeschichte des christlichen Glaubens ist. Wir glauben an einen Gott, der die Welt gemacht hat, das Weltall und alles, was in ihm ist. Und das macht ihn zum König der Könige, zum Herrn der Herren. Alles gehört ihm. Er hat den absoluten Machtanspruch. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erde, sagt Jesus. Und verbindet das mit einem Auftrag. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und diese Taufe ist auch immer ein Zeichen des Herrschaftsbereiches. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf dessen Namen wir getauft sind, dem gehören wir. Hört euch dazu gerne nochmal die Predigt von Jochen an, vor ein paar Wochen zum Thema Taufe. Und jedes christliche Leben fängt mit diesem Herrschaftswechsel an. Ist es das, was wir Lebensübergabe nennen? Ich gebe Jesus mein Leben. Ich gebe ihm die Kontrolle ab. Und das mag sich philosophisch und ganz theoretisch anhören. Aber die Sache mit dem Herrschaftswechsel wird ganz konkret im Leben. In dem Moment, in dem du morgens aufstehst. In der Begegnung mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, deinen Kollegen, deinen Freunden, deinen Nachbarn. Besonders, wenn es in diesen Beziehungen gerade kriselt. Es wird relevant in der Art, wie du deine Geschäfte tätigst. Ist bestimmt, welche Seiten, Bilder und Videos auf deinem Smartphone auftauchen und welche geblockt sind. Es hat Auswirkungen darauf, wofür du deine Ressourcen, deine Zeit, deine Kraft und dein Geld einsetzt und wofür nicht. Es beeinflusst deine persönliche Ethik, die Dinge, die du als gut ansiehst oder als falsch, besonders in gesellschaftlich relevanten Themen. Lebensübergabe. So manchmal frage ich mich, wie das für Menschen klingt, die noch keine Ahnung haben oder noch nicht an Jesus glauben. Warum sollte jemand sowas machen? Wie naiv und wie unselbstständig klingt das denn bitte schön? Widerspricht das nicht total dem menschlichen Wesen und dem menschlichen Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung? Sind wir nicht eigentlich genau dafür gemacht, frei und selbstständig zu leben? Geben Christen diese Freiheit auf und schreckt das nicht eher Menschen ab, so Christen zu werden? Geben Menschen ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung auf, wenn sie Christen werden? Das ist eine ganz spannende Frage. Und die Antwort ist nein. Denn man kann nur etwas aufgeben, was man schon hat. Wenn ich zu Jörg gehe und ihm sage, Jörg, ich gebe dir meinen Porsche ab, dann klingt das total lieb von mir und total toll. Allerdings, ich habe gar keinen Porsche. Leider. Darum ist das erstmal nett von mir, aber es hat keine Auswirkungen. Ich kann ihm nichts abgeben, weil ich ihn nicht habe. Und das Beispiel mit dem Porsche ist total flach. Aber in der Freiheit, in der Realität ist es mit uns und unserer Freiheit genauso. Und das, was nun kommt, das kann einem sauer aufstoßen. Aber bitte lass dich mal auf den Gedanken ein und prüfe ihn, ob er für dich nicht vielleicht doch passt. Denn jetzt kommen wir endlich zum Predigttext. Aus Römer 7. Ich bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der handelt, bin nicht mal ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht an Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde, und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist im Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Paulus in Römer 7, 14-24. Und der Paulus, der wird hier sehr, sehr ehrlich. Er lässt all seine Masken fallen. Er reflektiert sein Leben und erkennt eine Gesetzmäßigkeit. Er will das Gute tun, aber er schafft es nicht. Paulus möchte das Richtige tun. Er will ein Leben leben, das gut ist. Und damit ist er nicht allein. Ich vermute ganz stark, dass jeder hier im Raum denselben Wunsch hat. Und wahrscheinlich die meisten Menschen auf der Erde auch. Nur die wenigsten stehen ja morgens auf und sagen, heute ist wieder so ein Tag, um richtig, richtig böse zu sein. Diese Typen, diese Bösewichte, die gibt es meist nur in so Pixar- oder Disney-Filmen. Diese Dalmatinerjäger und so. Im realen Leben sieht es so aus, dass die meisten Menschen eigentlich das Richtige tun wollen, einfach leben wollen. Die meisten Menschen haben den Wunsch, moralisch und ethisch korrekt zu handeln. Es gibt diese Grand Study, diese große Studie, eine Harvard-Studie, die 600 Menschen über 75 Jahre lang begleitet hat. Und das Ergebnis ist, die Menschen brauchen und sehnen sich nach intakten Beziehungen. Oder eins der Ergebnisse. Viele Menschen streben nach Tugendhaftigkeit, Integrität und einem sinnvollen Leben. Woher kommt das? Gott hat dem Menschen sein Gesetz und seine Vorstellung davon, wie gutes Leben aussehen kann, ins Herz gegeben. Wir sind so gemacht, dass wir uns nach Gemeinschaft, Frieden und Gerechtigkeit sehen. Nur, wenn die meisten Menschen so leben wollen, warum sieht dann die Welt aus, so wie sie aussieht? Warum haben wir so viele Kriege zwischen Völkern und in Familien? Warum gibt es so viel menschenverursachtes Leid? Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, dieses, wie konnte ich nur? Warum habe ich das wieder getan? Warum ist mir das jetzt wieder rausgerutscht? Ich will das doch nicht. Warum schaffe ich es nicht? Dieser Moment, wenn die Tür wieder zugeknallt ist und du wieder den Menschen verletzt hast, den du eigentlich liebst oder geliebt hast. Dieser Moment, in dem du wieder etwas getan, gesagt, angeschaut oder gedacht hast, was du eigentlich nicht willst. Du dich wieder in Gedankengänge begeben hast, die du eigentlich nicht wieder betreten wolltest. Der Moment, in dem wieder Hass hochgekommen ist, als du eigentlich vergeben wolltest. Paulus, der sieht sein Leben. Er sieht seinen Wunsch, gut zu leben. Aber er erkennt, ich schaffe es nicht, das Gute, was ich mir vornehme, auch zu leben. Er sagt über sich selbst, ich mache nicht das, was ich will, sondern das Gegenteil. Ich bin nicht frei, sagt Paulus, sonst würde ich nicht ständig das tun, was ich nicht will. Und das ist ein unglaublich ehrliches Fazit. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse hingegen, was ich nicht tun will, das tue ich. Paulus sieht diesen Widerspruch in sich selbst und erkennt, da gibt es eine Macht, die mich davon abhält, das zu tun, was ich eigentlich will. Da gibt es etwas, was stärker als mein eigener Wille ist. Etwas, das mich nicht so sein lässt, wie ich es mir eigentlich erwünsche. Etwas, dem ich unterworfen bin. Und es ist wichtig, dass wir Paulus hier richtig verstehen. Es gibt viele Dinge, die wir Menschen selbst entscheiden können. Der Kirchenvater Augustinus schrieb dazu mal, wir bekennen, dass in allen Menschen ein freier Wille ist, denn sie haben ja alle einen natürlichen angeborenen Verstand und eine Vernunft. Jedoch nicht, um damit Gott gegenüber etwas zu erreichen zu können, wie zum Beispiel Gott von Herzen zu lieben und zu fürchten, sondern allein in den äußerlichen Werken dieses Lebens haben sie die Freiheit, Gutes oder Böses zu wählen. Mit Gut meine ich das, was die Natur tun kann, wie zum Beispiel auf dem Acker zu arbeiten oder nicht, zu essen, zu trinken, zu einem Freund zu gehen oder nicht, Kleidung anzuziehen oder abzulegen, zu bauen, ein Weib zu nehmen, ein Handwerk zu betreiben oder derlei Nützliches und Gutes zu tun. All die Sachen können wir Menschen. Und da haben wir auch ganz viel freie Wahl. Es geht um was anderes. Später prägte Augustinus einen Satz, non posse, non peccare. Lateinisch, non nicht, posse, Möglichkeit, peccare, sündigen. Non posse, non peccare, die Unfähigkeit, nicht zu sündigen. Für Paulus und Augustinus ist klar, ein Mensch kann es sich noch so oft vornehmen, gut zu leben, doch er hat nicht die Freiheit, diesen Vorsatz konsequent durchzuziehen. Und für Paulus spitzt es sich immer mehr zu, denn er weiß, dass er sich eines Tages vor Gott rechtfertigen muss, dem Herrn aller Herren, dem Schöpfer dieser Welt, der darum auch die Maßstäbe gesetzt hat. Zugespitzt in, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus in Matthäus 22. Liebe Gott, deine Mitmenschen und dich selbst. Und Paulus erkennt für sich, in allen dreien Bereichen versagt er. Er würde es zwar gern schaffen, aber er kann es nicht, zumindest nicht konstant. Da gibt es eine Macht, die ihn abhält, so zu sein, wie er eigentlich gerne wäre. Er fühlt sich unfrei. Er fühlt sich unterworfen. Er bezeichnet sich selbst an anderer Stelle als ein Sklave der Sünde. Im Bild gesprochen, er hat den Porsche gar nicht, den er verschenken könnte. Und darum ruft er am Ende aus, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich denn erlösen? Und er bringt danach die Antwort. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus befreit ihn aus seiner Unfreiheit. Und die meisten von euch wissen, wie Jesus das gemacht hat. Es ist das, was am Kreuz passiert ist. Das zu erklären, wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber wenn du es nicht weißt und diese Freiheit erleben möchtest, dann sprich mich bitte nach dem Gottesdienst an. Geh nicht nach Hause, ohne die Informationen nicht bekommen zu haben. Und vielleicht bekommen wir nun ein Gespür dafür, warum der Begriff Lebensübergabe missverständlich sein kann. Die Freiheit, die wir meinen zu haben, die haben wir gar nicht. Kein Mensch hat sie. Wenn man ehrlich zu sich selbst ist, kommt man zum selben Ergebnis wie Paulus. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, zumindest nicht konstant. Ich bin der Sünde unterworfen. Wir können Jesus unser Leben nicht umfassend geben, denn wir stehen von Natur aus unter einem anderen Herrschaftsbereich. Wir können Jesus unser Leben nicht geben, aber wir können ihn bitten, dass er es sich nimmt, indem er den besiegt, der uns unterworfen, unterdrückt hat und uns befreit. Jesus sagt dazu in Johannes 8, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Wenn euch der Sohn nun frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und dann gelten nicht mehr die Regeln der Sünde, sondern die Regeln des Siegers. Der Mensch, der dieses Angebot von Jesus annahm, hat den Herrschaftsbereich gewechselt. Das ist so ähnlich wie am Ende des Zweiten Weltkrieges. Auch in Deutschland gab es eine Macht, die ungut war. Eine Macht, die Menschen ihren Willen aufzwängte. Eine Macht, die unzähligen Menschen Leid brachte. Und 1995 wurde diese Macht besiegt. Hitler, Deutschland, wurde unterworfen. Und viele, sehr viele Deutsche haben damals diese Unterwerfung begrüßt. Denn sie brachte Freiheit. Auch wenn nun die Gesetze der Siegermächte galten. Die Besatzungsmächte stellten die neuen Regeln auf und sie versuchten durch die, und ich habe mir echt überlegt, ob ich diese ganzen Beispiele bringe, aber und versuchten durch die Entnazifizierung all das auszulöschen, was noch versucht war, das Böse wiederzubeleben. Denn auch wenn die Nazis ihre Macht verloren haben, so konnten sie doch immer noch probieren, ihr Gedankengut weiterzugeben. Jesus hat die Sünde besiegt. Wenn du Jesus darum gebeten hast, dann hat die Sünde in deinem Leben keine Macht mehr. Die Sünde ist jetzt Jesus unterworfen. Aber sie kann immer noch versuchen, sich über die Siegermacht in deinem Leben aufzubäumen. Sie kann noch versuchen, dir vorzugaukeln, dass sie noch Macht hat. Sie kann versuchen, dir Jesus irgendwie madig zu machen. All das versucht sie auch, aber sie hat keine Macht mehr. Aus dem non posse non peccare, der Unfähigkeit nicht zu sündigen, wurde ein posse non peccare. Also die Möglichkeit, nicht zu sündigen. Du musst nicht mal sündigen, du kannst nicht mal sündigen. Aber du kannst es noch. Und du tust es noch, ich auch. Denn wir werden immer noch versucht. Aber all das sind letzte Rückzugsgefechte von dem, der schon besiegt ist. Wir sind frei, Gott zu dienen. Wir müssen nicht mehr sündigen. Petrus schreibt dazu, wie wir jetzt leben können. Als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Sklaven Gottes. Was ist das denn jetzt, Sklaven Gottes? Sind wir nicht die Freien? Luther sprach in seiner ganz eigenen Art mal davon, dass der Mensch ein Reittier sei. Entweder wird er von Gott oder vom Teufel geritten, war seine Ausdrucksweise. Aber es ist, wie gesagt, unser Leben gehört dem Sieger. Jetzt ist er unser Herr und Gott, wir dienen ihm. Er gibt vor, was gut und was böse ist. Und das gehört zum Christsein dazu. Ein junger Mann meinte mal zu mir, André, ich würde ja gerne Jesus nachfolgen, aber es geht nicht. Da ist diese eine Sache in meinem Leben, von der ich weiß, dass Jesus sie nicht gut findet. Und die will ich behalten. Und da soll er mir nicht reinreden. Und so ehrlich wie von diesem jungen Mann habe ich es selten gehört. Er weiß, dass es diesen Jesus gibt. Und er weiß auch, dass ihm diese Beziehung mit Jesus guttun würde. Aber es gibt da diese eine Sache in seinem Leben, die ihm wichtiger ist. Und ich durfte diesen jungen Mann damals begleiten. Und wir haben zu Jesus gebetet, zeige ihm doch bitte, wie gut du bist, wie groß du bist und wie liebevoll du es mit ihm meinst. Zeige ihm bitte, dass du dich um ihn kümmerst und dass du ihm allen Mangel ausfüllen kannst. Und nach langer Zeit, Tage, Wochen, Monate, sprach er dann das Gebet, Jesus, du sollst mir wichtiger sein als diese eine Sache. Du sollst mein Herr und mein Gott sein. Und er hat es bis heute nicht bereut und darf erleben, wie Gott ihn versorgt. Wenn du dich für Jesus entscheidest, ist er dein Herr und dein Gott. Aber das ist nur eine Seite. Denn wir sind viel mehr als Sklaven Gottes. Hier nochmal Paulus. Genau. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr ja doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen: Abba, Vater. Und dasselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir aber auch Erben. Erben Gottes und Miterben von Christus. Römer 8. Also kurz nach dem vorherigen, was Paulus gesagt hat. Und diese Bibelstelle ist so wichtig. Denn sonst kann all das, was ich heute gesagt habe, einen unglaublichen Druck aufbauen. Du musst jetzt gut leben, schließlich hast du keine Entschuldigung mehr. Du bist nicht in der Lage zu sündigen, dann tu es auch. Jesus ist dein Herr, mach, was er dir sagt. Und all diese Aussagen sind ja eigentlich auch richtig und ist nichts Falsches dran. Aber es ist nur ein Teil der Wirklichkeit, die uns Jesus geschenkt hat. Er hat auf der einen Seite die Sünde besiegt und dann hat er noch was viel Unglaublicheres gemacht. Gott, Jesus, hat uns geschenkt, dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat. Das ist so viel mehr als nur Sklaven. Wir sind Kinder Gottes. Und das hat erstmal nichts mit deinem Handeln zu tun, mit dem, was du tust, sondern ist es dein Status. Du bist Kind Gottes und nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen, egal wie stark die Sünde tobt, sich aufbäumt und was sie sonst noch macht. Sie hat keine Chance, dich von Gott zu trennen. Deine Beziehung, deine Kindschaft ist nicht mit deinen Taten verknüpft, sondern mit dem, was Jesus getan hat. Du bist in seinem Herrschaftsbereich und du bleibst es auf, weil es auf Jesus ankommt und nicht auf dich. Und aufgrund von dieser Basis kannst du dann mit Jesus gemeinsam die, und nochmal Entschuldigung für das Beispiel, die Entsündifizierung in deinem Leben vornehmen und anfangen. Und das hat Auswirkungen in jedem Bereich in deines Lebens. Du musst nicht sündigen. Darum macht einen Sinn, macht so einen Satz wie, ich bin halt so, für einen Christen keinen Sinn. Wenn du weißt, dass du durch deine Art Menschen verletzt oder dir selbst schadest, dann geh das an. Mit einem, ich bin halt so, legst du dich selbst wieder in Ketten, von denen Jesus dich eigentlich befreit hat. Du musst nicht so sein, du bist frei. Der Weg dahin, diese Freiheit zu leben, der kann manchmal sehr lang sein. Das kann lange gehen. Wir Menschen, wir sind halt so unglaubliche Gewohnheitstiere. Und dieser Weg, der kann auch schmerzhaft sein. Aber er lohnt sich. Und du musst ihn nicht alleine gehen. Jesus, der deinen Kampf schon gekämpft hat, der geht mit auf diesem Weg mit dir. Und wir als Gemeinde wollen es auch. Denn auch dafür hat Gott uns als Gemeinschaft geschenkt. In seinem Buch Gemeinsames Leben beschreibt Dietrich Bonhoeffer, dass das Grundwesen der Sünde ist, dass sie mit dem Menschen alleine sein will. Und das stimmt. Wenn wir versuchen, unsere Sünden irgendwie zu vertuschen, sie im Dunkeln zu lassen, dann geben wir ihr eine Macht, die ihr nicht mal zusteht. Darum sucht ihr einen Freund oder eine Freundin oder sprich jemanden vom Seelsorgeteam an und bring mit ihm deine Sünden zu dem, der sie schon besiegt hat. Und mach dich auf den Weg dahin. Denn noch leben wir in dieser Zeit des posse non peccare. Dieser Zeit, in der wir nicht mehr sündigen müssen, aber wir tun es noch. Wenn wir im Himmel bei Jesus sind, dann kommt die Zeit der non posse peccare. Der nicht mehr möglich zu sündigen. Dann werden wir nicht mehr sündigen können. Aber bis dahin gelten zwei Sachen. Erstens, nichts kann dich von Jesus trennen. Du bist Gottes Kind, wenn du Jesus darum gebeten hast. Und auf dieser Basis kannst du die Sünde in deinem Leben angehen, gemeinsam mit Jesus, der schon gesiegt hat. Amen.